Herzlich willkommen zur neuen Staffel Read the Game Podcast. Wir haben es tatsächlich geschafft, die erste Saison ist vorüber. Wir starten frisch, jung und erholt in eine neue Spielzeit, die in der kommenden Woche anfängt. Wir waren aber schon ganz aufgeregt und wollten uns einmal reinfuchsen und die Frühform schon mal abtesten, auch auf unserer Seite, was denn drin ist. A, in diese Saison, was wir erwarten könnten, als auch welche Auffälligkeiten jetzt schon zu berichten sind. Aber vorab erst einmal, hallo Hannes.
Steffen, grüß dich und auch von meiner Seite aus volle Freude, dass es jetzt hier wieder losgeht mit uns und wir uns jetzt hier wöchentlich auch wieder hören und über alle Ereignisse aus der Fußball-Bundesliga sprechen können.
Als ersten und sehr kurzen Tagungspunkt herzlichen Glückwunsch zum Triple. Haken hinter ist jetzt auch vergessen, möchte nicht wieder drüber reden.
Ja, danke dir und vielleicht dauert es ja gar nicht so lange, wo du dann die nächsten Glückwünsche aussprechen musst. Mal gucken.
Ich will es nicht hoffen. Ja. Nein, was haben wir heute vor? Wir stehen, wie gesagt, im Angesicht der neuen Saison, die am 18. September in München angepfiffen wird. Völlig überraschend, der FC Bayern hatte dann doch Bock, am Freitagabend schon zu spielen.
Stelle ich mir übrigens so geil vor, so, weiß nicht, irgend so ein Sonntagabend, 20.30 Uhr, Brazzo ruft bei Seifert an und sagt,
Nee.
So nicht hier, wir würden es doch gern machen.
Ja, genau. Nein, was haben wir heute vor? Wir haben uns in den letzten Tagen schon mal damit beschäftigt, wie denn das insgesamt der Fußball in der Bundesliga wieder sein kann. Fakt ist ja, ausverkauftes Haus wird in keinem Stadion Realität sein in den kommenden Wochen. Aber hier und da gibt es ja lokale Lösungen und Regelungen, wie viele Menschen inzwischen an so Freiluftveranstaltungen, worunter auch der Fußball fällt, teilhaben können. In Berlin sind 5.000 zugelassen, in Bayern weiß man es so ungefähr nicht, Stand jetzt, ob überhaupt was geht. Und in Dortmund sind Stand jetzt 300 Menschen zugelassen. Heißt, es ist wahrscheinlich ein Fußball zu erwarten, der eher noch an dem des Restarts hängen wird, als an der Zeit davor. Und da haben wir uns in den letzten Tagen schon mehrfach damit beschäftigt, wie das denn sein könnte und was uns die Zahlen davon erzählten. Dazu wollen wir gleich kommen. Und da eben noch nicht gekickt wird, gucken wir nochmal auf den Transfermarkt. Ne? Und da machen wir ganz konkret heute mal den Tisch und sagen, was haben denn die Top-Clubs an Spieler abgegeben, als auch unsere Berliner Clubs, Hertha BSC und Union Berlin. Und was hat man eventuell auch an Qualität dazugeholt, das nennenswert ist aufgrund der Daten. Und was lässt das auch auf den Saisonstart oder vielleicht auch den Saisonverlauf gehen und zurückziehen. Und schlussendlich wollen wir dann am Ende mal unsere alten Tippspielqualitäten wieder rausholen und sagen, wie der erste Spieltag laufen könnte, jedenfalls aus unserer Sicht. Starten wir doch erstmal mit dem Saisonausblick. Erstmal subjektiv. Was erwartest du denn von der kommenden Saison? Wenn deinem ersten Wort Meisterschaft wie ein FC Bayern fällt, lange ich durchs Mikro. Fangen wir mit was Ordentlichem an.
Mit was Ordentlichem? Okay, dann ordentlich würde ich mal anfangen mit Klassenerhalt, 1. FC Union Berlin. Ja, da kommen wir ja nachher nochmal, wenn wir bei den Transfergeschichten sind, drauf zu sprechen, warum das der Fall sein könnte oder warum es sehr wahrscheinlich ist, dass es so kommen wird. Ansonsten erwarte ich, also ich würde jetzt nicht das Wort Meisterschaft in den Mund nehmen, sondern vielleicht das Umschreiben mit langweiliger Titelkampf. Ansonsten glaube ich, dass wir, da kommen wir jetzt auch gleich drauf zu sprechen, dass es sich sehr schnell abzeichnen wird, dass sich da eine Gruppe absetzt. Also ich glaube, wir erwarten eine Saison, die nicht so spannend sein wird in den relevanten Plätzen, wenn es um die Teilnahme an den Europapokalplätzen geht. Wahrscheinlich werden wir, wenn wir es spannend halten wollten, eher wieder nach unten gucken müssen, was da passiert, weil da mit Sicherheit wieder einige Clubs drinstecken werden, die jetzt noch nicht so zu erwarten sind. Aber oben, glaube ich, ist diese Saison leider Langeweile zu erwarten. Was denkst du?
Ja, leider. Nee, muss ich zähneknirschend zugeben. Aber wie gesagt, wir hatten uns ja damit auseinandergesetzt, wie der Fußball ganz konkret in diesen neun Spieltagen nach dem Restart war. Und aus der Melange und meinem Bauchgefühl sah ich eben auch eine relativ frühe Titelentscheidung, ein sehr frühes Absetzen von Top-Mannschaften auf den ersten vier Plätzen. Und könnte am Ende des Tages sich dann vielleicht sogar für Yogi und die Nationalmannschaft auszahlen, wenn vielleicht ein paar Spieler dann schon mal geschont wären. Denn der Spielkalender wird es ja in sich haben. Ja. Ich glaube, was war die letzte Zahl, die genannt wurde? Kimmich könnte im Optimalfall bis zur EM 70 Spiele abgerissen haben.
Absoluter Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt.
Glückwunsch. Ist ja nicht so, dass der ab und zu Auszeiten hat. Nee, der zieht ja immer durch. Ich glaube, es gibt nur wenige Spieler, die die volle Zeit immer auf dem Platz verbringen. Kimmich gehört dazu. Nein, daher, ich habe die inständige Hoffnung, dass Dortmund es gebacken bekommt, wenigstens konstant im Nacken zu sitzen. Was mich nervt, dass die halbe Vorbereitung immer hin und her laviert wurde, ob man nur mit einer Viererkette oder mit einer Dreierkette hinten spielt. Ja, ich glaube, Favre wollte es, hatte dann schnell bemerkt, Mist, ich habe gar nicht die Spieler dafür. Hat es dann noch zwei Wochen probiert, dann noch resignierter gewesen und dann wird wahrscheinlich Mats Hummels irgendwann gesagt haben, komm, wir machen das hier mit der Dreierkette, da muss ich nicht so viel rennen, der Rest schon. Und dann kriegen wir das schon wieder mit Platz 2 super hin. Danke, danke dafür schon mal im Voraus. Aber die schönste Nachricht ist, Marco Reus ist fit, ist ganz, stand jetzt.
Mal gucken, wie lange das anhält.
Wäre super, wenn er bis zur Winterpause tatsächlich durchhält.
Ja, also ich meine, wenn er auf dem Platz stand, das haben wir ja auch schon am Saisonende festgestellt, dann hat er auch performt. Ich sag mal jetzt so, wo er sich auch im Herbst seiner Karriere befindet, wäre es ihm zu wünschen, dass sein Körper ihm auch nochmal eine ganze Saison schenkt.
Das will ich hoffen. Gehen wir mal tiefer ins Detail. Also, warum sind wir so auf den Zuschauerzahlen und zugelassenen Zuschauern herumgeritten? Wir haben einfach mal den Fakt, dass ohne Zuschauer der gute alte Heimvorteil sich in Luft mehr oder weniger aufgelöst hat. Bis zum 25. Spieltag, als die Vereine noch mit vollen Arenen antreten konnten, sind 44% aller Heimspiele mit einem Sieg für die Heimmannschaft ausgegangen. Nach dem Restart waren es nur noch 32%. Und wir haben ja dann nicht so, dass die sich dann nur den Ball hin und her friedlich geschoben haben. Nee, ist deutlich angestiegen, was das Thema Auswärtssiege angeht. Von 35% aller Spiele wurden vorher von den Auswärtsmannschaften gewonnen. Und jetzt waren es auf einmal 43, also ein sehr deutlicher Anstieg. Und ob dann nun 300 Fans oder 5000 Fans in der Arena sind, die gleiche Stimmgewalt und die gleiche Kulisse können die dann natürlich nicht heraufbeschwören. Also da können die Trommeln noch so groß sein. Es wird einfach ein Stück weit auch verhallen. Klar, in der alten Försterei kann man vielleicht mit 5000 Mann deutlich mehr noch Effekte erzielen, als wenn 5000 in Dortmund oder in der Arroganz-Arena in München herumstehen.
Entschuldigung, hab dich gerade nicht richtig verstanden.
Nein, kleinen Versprecher gehabt. Und man wird natürlich auch abwarten, was für eine Stimmung in Leipzig bei 8500 zustande kommt. Aber, wie gesagt, nicht gleich bewerten. Dementsprechend wird der Effekt dieser Fankulisse zwar mildernd vielleicht sein, was die Heimstärke, Heimschwäche angeht, aber ich glaube, und das ist auch die Meinung, die einige andere teilen, dass der Fußball zunächst einmal sich sehr an dem des Fußballs vom Restart anlehnen wird. Heißt, Heimmannschaften schießen seltener aufs gegnerische Tor, erzielen weniger Treffer, haben weniger Erfolg. Und, was ich auch ganz spannend fand, dass die Schiedsrichter weniger beeinflusst wurden, da ja keine Fans da waren. Und bis dato war es immer so, dass Schiedsrichter gern mal die Heimmannschaft mit Samthandschuhen angefasst haben. Und kaum fehlten die Fans, haben die Heimmannschaften nicht nur mehr Fouls gepfiffen bekommen, sondern auch ein Drittel mehr gelbe Karten und Verwarnungen ausgesprochen bekommen. Und da ist dann auch die Frage, ob und wie viel sehr sich dann auch Spieltaktiken ändern, ne? Und geht man vielleicht auch früher rauf? Denn ein ganz großer Punkt war auch noch, also in meinen Augen, und das und die Frage auch an dich, welchen Fußball erwartest du? Wir haben ja auch noch die Champions-League-Spiele im Hinterkopf, wo es darum ging, das ist mir akut aufgefallen, auch wenn man noch die Euroleague mit reinzählt, dass die Spiele sehr früh entschieden wurden. Also es wurden sehr früh Tore erzielt, also nicht nur im sagenhaften 8-2-Spiel zwischen Bayern und Barca, sondern auch in anderen Partien gut und gerne mal schon mindestens einer, wenn nicht sogar zwei Treffer binnen der ersten 30 Minuten gefallen ist. Was erwartest du da so für die Bundesliga?
Ja, also erstmal ist es natürlich mit den Schiedsrichtern hochinteressant. Also da wird jetzt einerseits interessant sein, wie du schon gesagt hast, ob sich möglicherweise die Spieltaktiken oder die Spielideen der Teams so ein bisschen drauf einstellen werden. Andererseits aber auch, ob die Schiedsrichter vielleicht sich jetzt in der Pause darauf ein bisschen sensibilisiert haben, dass das eben tatsächlich auch ein Fakt ist. Ansonsten ist bei den frühen Toren das Interessante, was danach im Spiel noch passiert. Also auch das ist eine Erkenntnis von der letzten Saison, dass ohne Fans 20% mehr Partien zu 30 Minuten schon entschieden sind und danach eben nicht mehr gedreht werden können. Und ich glaube, das ist ein ganz besonderer Aspekt des Heimvorteils, der eben schon dazu führt, dass Spieler und Teams nochmal gepusht werden. So, also der ominöse 12. Mann, wie er ja immer auch gesagt wird, ist halt nicht nur ein Mythos, sondern ist halt tatsächlich mit einem Einfluss auch aufs Spielgeschehen. Sei es jetzt einfach ein bisschen mehr Hektik reinzubringen, auch in eine Schlussphase eines Spiels und nicht nur den Schiedsrichter, sondern halt auch die eigenen Spieler zu beeinflussen, zu pushen, anzufeuern. Dieser Faktor fehlt jetzt natürlich weiterhin und da, glaube ich, wie du schon gesagt hast, wird sich das eher an den Spielen nach dem Restart orientieren jetzt.
Ja, das fand ich wirklich krass und noch kurz zu erwähnen, warum wir heute über das Thema überhaupt so dezidiert sprechen können. Unser Dank geht nämlich an Florian Beetzner raus, der schreibt gerade seine Bachelorarbeit an der TU München im Bereich Sportwissenschaft bei unserem Mentor Professor Dr. Martin Lames. Und wiederum, der hat uns auf diese Erkenntnisse mal kurz hingestupst und mal gesagt, Mensch, das ist eigentlich ein cooles Thema für den Saisonstart, was für ein Fußball zu erwarten ist. Und wir hatten dann die Ehre, in die ersten Ergebnisse reinzugucken, bevor die Arbeit komplett fein ist und waren umso erstaunter. Also das Krasseste, was wir hatten es gerade, Thema Comeback-Qualität, ne? Wenn die Mannschaften dann mal 0-1 in Rückstand gerieten, als noch die Fans zugelassen waren, haben es die Heimmannschaften nach einem Rückstand daheim in jedem sechsten Spiel nochmal drehen können, nach dem Restart nur noch in jeder 20. Partie. Also praktisch gar nicht.
Unglaublich. Also das sind zum Beispiel so Feinheiten, die einem ja als Zuschauer, als Fan so im Laufe einer Saison gar nicht bewusst sind. Ja? Also klar, ja. Man kriegt mal mit, wenn irgendwie ein Spiel gedreht wird, weil da nochmal ein Comeback oder dann irgendein Spieler eingewechselt wurde, der das Ding da gedreht hat alleine. Aber über die Menge an Spielen in so einer Saison und dann so ein Outcome zu haben, so eine krasse Veränderung halt, das ist wirklich überraschend.
Stichwort Überraschung. Die werden wohl ausbleiben, wenn man den Daten trauen kann in diesem Jahr. Denn Martin hat es immer die Papierform genannt oder überspitzt formuliert, dass das Geld mehr denn je entscheiden wird, wer am Ende den Sieg einfährt und somit Meisterschaften und Top-Platzierungen in der Liga. Denn klar, Bayern, ob die jetzt vor voller Kulisse oder nicht spielen, das haben sie ja eindrucksvoll dann nun zum Saisonfinale bewiesen, können die auch massiv Erfolge und Titel einfahren. Kannst du dir das Lächeln wegdrücken?
Entschuldigung.
Während absolute Underdogs aus Dortmund brechend eingehen in Heimspielen gegen Hoffenheim. Spaß beiseite. Also individuell sehr gut bis Weltklasse besetzte Mannschaften werden sich nicht so akut von diesem fehlenden Fanimpuls beeinflussen lassen, sondern die Spieler auch so für sich entscheiden können. Mannschaften, die aber eben nicht durch die Bank weg so gut besetzen, sondern deutlich eher Schwachstellen aufweisen in bestimmten Bereichen, vor allem wenn es auch noch geht, einen Rückstand umzubiegen, die kommen eben über ihre Fans. Da werden favorisiertere Teams auch mal eingeschüchtert und sei es in den ersten Minuten, dann gelingt eine frühe Führung, dann konnte man das auch noch in Punkte verwandeln. Das ist halt dann jetzt weg. Also die Stimmung an der alten Försterei gegen Nürnberg, das war schon überraschend gut. Die Frage ist, ob man das so auch in den Liga-Alltag transportieren kann.
Ja.
Und ob das, wie gesagt, auch da geht es ja dann im Losverfahren, wer ins Stadion kommt. Und das wird dann eben nicht immer nur die Waldseite in ihrer Reinform sein, sondern halt durchmischtes Publikum. Ja. Und dann weiß ich nicht, ob sie das permanent pushen können. Und dementsprechend ist zu erwarten, dass sich öfter der Favorit durchsetzt, dadurch, ich glaube, ein sehr großer Abstiegskampf diese Saison herrschen wird, wo gut und gerne 8 bis 10 Teams involviert sind, denen erstens individuelle Qualität in der Mannschaft fehlt, plus der sagenhafte Rückhalt. Gut, Hertha kommt auch so ein Abstiegskampf, ohne weder das eine noch das andere. Aber kann dann wenigstens auch mal den Big City Club in Sandhausen nächstes Jahr vorstellen. Spaß beiseite. Mal ein paar Zahlen dazu zum Thema Überraschungssiege. Ne? Es war so, wenn eine Heimmannschaft eher der Underdog war, ne, und ein favorisiertes Team auswärts antrat, dann haben die mit Fans immerhin konstant 35% der Spiele trotzdem verloren, obwohl es ein favorisiertes Team war, was auswärts antrat. Ne? Nach einem Restart ohne Fans sank das Ding auf 13% runter. Ne? Also eigentlich durchgängig, der Favorit fährt den Sieg ein, wenn der dort antritt. Und das lässt schon tief horchen, wie sehr auch die Transferpolitik eines Vereins entscheidend sein wird in diesem Sommer, ob man sich erstens aus dem Keller fernhalten kann und ob man oben angreifen kann oder sich so eine Übergangssaison leistet. Irgendwie ein bisschen an Platz 6 kratzen, ansonsten Masters. Und da kommen wir gleich noch in Kürze drauf.
Genau, also um vielleicht nochmal kurz zu erklären, was in dem Zusammenhang Favorit bedeutet. Im Zuge dieser Untersuchung ist ein Favorit das Team, das in der Tabelle vor dem Gegner liegt an dem Spieltag, genau, oder im Durchschnitt der letzten vier Spiele erfolgreicher war als der Gegner. Und du hast jetzt ja schon die Auswärtsteams als Favoriten angesprochen, und einen ähnlich starken und überraschenden Wert gibt es halt auch für die Heimteams, wenn sie Favorit waren. Da gab es einfach mal nach dem Restart 22% weniger Siege der favorisierten Heimteams und 20% mehr Niederlagen. Also auch da der Ausschlag in die andere Richtung ähnlich groß, und der weiteres Indiz dafür, dass der Heimvorteil einfach wesentlich abgesackt ist.
Gehen wir mal für den Themenbereich auf die Zielgeraden. Also gehen wir mal davon aus, dass eine sehr hervorsehbare Saison wird, wo jetzt stand jetzt kein Überraschungsmeister erscheinen wird, sondern wahrscheinlich die elendigste nächste Bayernmeisterschaft gefeiert wird. Somit endet auch unsere Staffel bereits mit der heutigen Sendung. Wir hören uns in der kommenden Saison wieder. Nein, also tatsächlich Vorfreude auf übernächste Saison könnte es tatsächlich werden. Ich hoffe, wie gesagt, einerseits im Positiven, dass die Spieler sich mehr denn je dran gewöhnen, dass es jetzt noch so eine Weile geht und dieser negative Einfluss vielleicht nachlässt. Ne? Und auch die Mannschaften und Clubs daran arbeiten, wie können wir das innen kompensieren? Wir können ein VfB Stuttgart, Union und so weiter, die können halt jetzt nicht für 60 Millionen noch Spieler holen, die das sofort kompensieren, sondern das müssen sie als Mannschaft hinbekommen. Und da bin ich wirklich gespannt, welche Wege sie einschlagen, ob sie andere Taktiken wählen, eine andere Dynamik auch mal in bestimmten Spielphasen und ob sich da auch Spielerpersönlichkeiten jetzt herauskristallisieren, die deutlich besser performen, weil sie sich dann A, auch dran gewöhnt haben, dass sie nicht von 50.000 Menschen gepusht werden und es vielleicht auch mehr denn je Spieler gibt, die auch nicht von 50.000 gehemmt werden, sondern richtig befreit aufspielen und uns verzaubern mit dollen Dribblings vor halb leeren Rängen.
Gut. Sehr schön. Dann lass uns mal zum Thema Transfermarkt so ein bisschen rüber switchen. Vielleicht erstmal, bevor wir zu den Berliner Clubs kommen, so ein bisschen Hauptaugenmerk auf die Top-Clubs. Lass uns meinetwegen kurz mit dem FC Bayern starten, der hier bei dem Thema schnell abgehandelt ist. Relativ übersichtliches Transferfenster. Im Vergleich zu anderen Clubs, wenn ich hier einen Spieler rausgreifen müsste, der tatsächlich einen Verlust darstellt, qualitativ, dann muss man hier natürlich Ivan Perisic nennen. Da ist ja auch noch nicht ganz raus, ob es da nicht eventuell doch nochmal einen Kniff gibt. Da wird noch um die Ablösesumme gefeilscht, aber Stand jetzt ist er erstmal wieder Spieler von Inter Mailand. Und wenn man sich die Stats von Perisic anguckt, dann muss man tatsächlich sagen, dass hier ein höchst effektiver Spieler die Bayern verlässt. Bei 19 Torbeteiligung und 91 Torschussbeteiligung in 22 Einsätzen in der Bundesliga. Schon Wahnsinn. Und wenn man sich jetzt anguckt, wen die Bayern geholt haben, dann muss man hier natürlich Sané nennen, der da auch auf der gleichen Position spielen kann, wo sich aber natürlich noch die Frage stellen wird, auf welchem Leistungsniveau befindet sich der Junge eigentlich gerade?
Absolut. Also wir nehmen da jetzt auch mal noch Coutinho mit rein. Ne? Also das waren einfach zwei brillante Joker, die Bayern bringen konnte. Ja. Ne? Also jetzt nicht nur in der Endphase, sondern die gesamte Saison über. Also Perisic und Coutinho. Coutinho war an 18 Toren beteiligt, also knapp hinter Perisic, die sogar im teaminternen Ranking auf Rang 7 und 8. Mhm. Heißt also, ist jetzt auch nicht, dass sie wirklich nur Staffage waren. Und Coutinho war sogar noch an 40 Torschüssen noch mehr beteiligt als Perisic. Ne?
Ja.
Und das auch mit einer übersichtlichen Anzahl an Einsätzen, ne? Und an Einsatzminuten. Und das fehlt denen jetzt auf der Bank. Und hinzugekommen ist neben seiner Nähe, wo ich sagen würde, das ist halt Bundesliga-Format, ist Adrian Fein. Mhm. Der war das Jahr über an HSV ausgeliehen und war da die Schaltzentrale im Mittelfeld. Und hat da auch an 14 Toren beteiligt, 125 Torschüssen auch. Und jeweils da im Top-Quartett unterwegs gewesen im Kader, ne? Und sag mal, wenn beim HSV was ging, dann über Fein. Und da ist die Frage, naja, jetzt schwankt Thiago, ob er denn noch geht oder nicht. Martinez ist auch noch nicht verkauft. Also es wird im Zentrum, wird es auf jeden Fall gut besetzt sein, die Bayern-Abteilung. Aber was denn mit der Offensive? Und es könnte ja tatsächlich auch mal eine Saison geben, wo Lewandowski vielleicht tatsächlich mal Muskelfaserriss hat und mal nicht gerade Länderspielpause oder Corona ist, dass er das dann ausgerechnet in der Zeit ausweist. Und da sollten sie auf jeden Fall regieren. Und weil Leroy Sané ist eben auch verletzungsanfällig. Und er hat die komplette Saison im letzten Jahr verpasst. Man darf gespannt sein, wie schnell die den voll belasten wollen, ne? Schon eine Herausforderung und Coman vielleicht wird sich auch sagen, ich habe auch Bock auf einen Stammplatz, ob die ein dauerhaftes Wechselspiel machen oder einer verletzungsbedingt rausfliegt, wird man sehen. Und Flick macht ja jetzt schon klare Ansagen, ne? Also was jetzt bei Sanés Problem auch bei City als auch in der Nationalmannschaft war, mit so, ich sag mal, Abwehrverhalten gegen den Ball. Ja. Da ist er jetzt nicht der erste Vorrenner. Und das werden sie ihm, glaube ich, sehr schnell ins Gebetbuch mit reinklöppeln, dass er das aufnimmt, weil sonst findet er sich wie bei Pep schnell auf der Bank wieder, weil er hat dann einfach Spieler, die das bessere Komplettpaket mit auf den Platz bringen. Also Sané ist ein unglaublicher Offensivgeist. Also es macht Spaß, dem in der Offensive zuzusehen. Was er zwingend noch hinbekommen muss, das habe ich bei City auch schon öfter dann beobachtet. Die komplizierten Dinge auf dem Platz, die gelingen ihm wunderbar. Er vergisst dabei, die einfachen Tore zu machen. Ich kann mich noch an einen Spiel erinnern, er hätte da vier Buden machen müssen. Mhm. War so ein Spiel gegen Chelsea. Und das komplizierteste Teil davon, das macht er. Und drei Situationen, wo er 5 Meter vom Tor steht, den Ball an den zweiten Pfosten gelegt bekommt und er schiebt ihn am Tor vorbei.
Ja, unfassbar. So ein klassischer Fall von zu viel Zeit drüber nachzudenken. Also so ein Intuitionsspieler.
Zu lange schon drauf gefreut.
Genau, so hat sich schon beim Jubel an der Eckfahne gesehen. Also da, wie du schon sagst, diese bösen Geister, die werden sie eben versuchen auszutreiben, dass da ein bisschen mehr Konzentrationsfähigkeit und vor allen Dingen auch im Defensivverhalten eine Entwicklung stattfindet. Ansonsten von der Kreativität her, von den Bewegungen her, vom Passspiel her, glaube ich, ein absoluter Goldtransfer, der sich ja auch schon jetzt wirklich über ein Jahr lang angekündigt hatte.
Und wie gesagt, um Bayern-Kapitel abzuschließen, Offensive, glaube ich, müssten sie jemanden holen. Was auch anzuraten ist, hinten rechts ist auch eine Baustelle, wenn Pavard es mal zwicken hat oder langfristig der auch nach innen rücken will, dann braucht man spätestens nächste Saison eine klare Alternative. Denn Kimmich wird nicht auf Dauer Lust haben, hinten rechts wieder zu agieren. Er wird es machen für die Mannschaft, aber sein erklärtes Ziel war ja auch, ich möchte gerne im Zentrum spielen. Gespannt sein, ob sie dieses Jahr schon viel Geld in die Hand nehmen, weil dann würden ja zwei Top-Besätze kommen oder ob sie im nächsten Jahr die Situation neu bewerten und sagen, die Saison gehen wir mal ins Risiko,
ja.
Was die Unterbesetzung auf der Position angeht und wenn, dann muss Kimmich halt rein. Kommen wir mal gleichbedeutend, da wir bei der Position hinten rechts sind, zum großen BVB,
ja.
Der erfreulicherweise fast niemanden abgeben musste, auf den sie Bock hatten, aber umso schmerzlicher. Ashraf Hakimi ist nach seiner Leihe ohne Kaufoption zurück zu Real Madrid und postwendend für 40 Millionen an Inter Mailand verkauft worden.
Wahnsinn.
Ich kann es verstehen, dass der BVB das Geld nicht in die Hand nehmen wollte, weil der hätte ja dann auch noch Gehalt verlangt, im nicht gerade geringfügigen Ausmaß. Und hat dafür aber umso stärker reagiert und Thomas Meunier vom PSG ablösefrei geholt. den ich für eine gute Lösung halte. Ja. Mal schauen, wie der in diesem Team funktioniert. Aber um nochmal die Bedeutung von Hakimi beim BVB und auch so im Liga-Ranking zu sehen, ne? Also der war an 30 Toren beteiligt. Also davor kommen in Dortmund nur noch Sancho und Guerrero. Ja. Das war's dann. Also kein Haaland und nichts anderes. Dann ist er auch an 145 Torschüssen beteiligt gewesen und an den meisten Episoden seines Teams, ne? Und wenn man das dann auf die Liga transferiert, da kommen dann nur noch Kimmich, was so die Gesamtposition angeht, als auch hinten rechts als Variante mit rein. Und das war der Motor da, ne? Und absoluter. Das musst du einer Mannschaft auch vermitteln, dass jetzt das Spiel anders geht, ne? Ja. Also Meunier wird einen anderen Stil fahren, ist auch ein offensiver Rechtsverteidiger, also ist kein 1-zu-1 Wechsel, aber der wird es schon noch anders dann spielen. Vielleicht hat er auch noch eine ganz andere Dynamik auch oder vielleicht einen anderen Zug zum Tor. Das werden wir sehen. Und vor allem, was Favre dann am Ende des Tages auch an Grundtaktik auf den Platz stellen wird.
Absoluter, absoluter Schlüsselspieler gewesen. Da bin ich auch wirklich gespannt, wie Favre das löst. Mhm. Auch wenn er jetzt, bin ich auch der Meinung, mit Meunier da einen guten Transfer gemacht hat, wie sie das kompensieren wollen. Ansonsten finde ich es dieses Jahr mal ganz, ganz schön, dass Dortmund da den Kader mal so ein bisschen entschlackt hat mit auch gewissen Altlasten, die irgendwie gefühlt noch so mitgeschleppt wurden. Müssen wir jetzt ja nicht beim Namen nennen, aber jeder weiß.
Klar, nehmen wir mal den Namen. Also mir tut's in der Fanseele weh, dass das mit Mario Götze nie funktioniert hat. Also er hat auf dem Platz seine Leistung gebracht. Ich möchte den Stab nicht über ihn brechen in der Saison, als er wirklich auch noch spielen durfte.
Ja.
Als falsche Neun, echter Mittelstürmer oder was auch immer Favre da in ihn heraufbeschwören wollte. Das hat er tatsächlich sogar gut gemacht. Er hat bloß halt nicht 30 Tore geschossen. Und es war auch eine Überforderung für ihn vielleicht, das auch noch zu verlangen auf der Position. Ich wünsche ihm den klaren Menschenverstand, sich eine Mannschaft zu suchen, wo er Fußball spielen darf. Irgendwo hinter den Spitzen. Ich ahne aber Schlimmeres, dass er erst fragt, was im Vertrag beim Gehalt steht und nicht, was in der Anforderung des Trainers steht. Und wenn er den Weg wählt, ja gut, herzlichen Glückwunsch, wirtschaftlich alles richtig gemacht, aber dann auch selber schuld, dann bitte kein Jammern mehr. Ne? Ja. Und für Dortmund der resolute Schritt, den Spieler da gehen zu lassen, weil Gesamtpaket nicht verantwortlich. Also da gibt es genug coole junge Spieler bei Dortmund, wie ein Rainer, auf den ich echt gespannt bin dieses Jahr, was der da einschlagen kann. Der wird ja sogar so hoch schon geschaukelt, dass Brandt keine Zukunft so ungefähr mehr in Dortmund hat, wo ich auch die Füße stillhalten würde, weil ich glaube, der Spieler wird im kommenden Jahr richtig aufdrehen. Aber nun gut, das war's dann allerdings auch schon beim BVB an Aktivitäten.
Absolut.
Und ja. Springen wir doch mal in den Osten nach Leipzig.
Oh ja, Leipzig.
Da hat es richtig eingeschlagen, ja, was Abgänge angeht mit
Timo Werner. Da hat es richtig eingeschlagen. Also Timo Werner, das hatte sich ja angedeutet, dass jetzt auch noch Patrick Schick weg ist, minimiert die Möglichkeiten da in der Offensive. Umso interessanter, aber da kommen wir gleich zu, dass Schick jetzt seit vorgestern das Leverkusener Trikot tragen wird. Aber da kommen wir gleich zu. Timo Werner, glaube ich, unbestritten da vorne der Dreh- und Angelpunkt gewesen. 37 Torbeteiligung, 218 Torschussbeteiligung. Also das
ist fett.
Absolut Wahnsinn. Ja, auch in der Champions League 4 Tore, 2 Assists gemacht. So, und die Frage ist jetzt, oder nicht die Frage, sondern wenn man sich jetzt anguckt, wen haben sie geholt, der da vorne kompensieren soll, dann fallen zwei Namen auf. Nämlich ein alter Bekannter, Jean-Kevin Augustin, der zurückgekehrt ist von Leeds United, und auf der Position ein Südkoreaner,
der völlig überraschend woher kommt?
Von
RB Salzburg.
Genau, also
ich glaube es, das ist die alte Talentschmiede.
Das alte Lied, ja, also da, weiß ich nicht, was traust du den beiden zu da vorne?
Augustin hat, glaube ich, ein großes Kopfproblem. Das bin gespannt, ob der das geregelt bekommt oder ob der dann relativ schnell auch in der Versenkung verschwindet. Daran wird es liegen. Talent hat er. Bei Hee Chin Hwang bin ich deutlich gespannter, wie schnell der sich voll integrieren kann in der Mannschaft. Also der Spielstil, also die Position, die Werner nicht als konkreter Mittelstürmer, sondern auf dem linken Flügel ausgefüllt hat, könnte ihm liegen. Mir hat es extrem gefallen, wie er in Salzburg mit Haaland zusammen gestürmt hat. Das sah schon ziemlich geil aus. Wäre auch die logische Konsequenz, nachdem er Hamburg überhaupt nicht klar kam, dann zurückkehrte, mit Salzburg wieder brilliert hat und jetzt in Leipzig ist, dass er dann auch hier einschlägt, spricht dann auch wieder für den HSV, ja? Dass man da wirklich Offensivspieler nicht zur Leistung bringen kann. Und ich finde ihn gut, sie sind aber für mich kein Titelkandidat dieses Jahr. Also ja. Die haben unglaublich gekämpft in der Champions League gegen Atletico Madrid, das war echt ein Mentalitätssieg. Gegen Paris fehlte einfach die Klasse. Und ich glaube, da waren auch die Tanks einfach leer, weil da fehlte jegliches Aufbäumen. Mal gucken, was sie jetzt in der kurzen Vorbereitungszeit hinbekommen, weil auch weiterhin das Spiel viel über Kampel läuft, egal wen sie halt nun dazu holen noch im Mittelfeld oder wie sie dann auch agieren lassen. Und ob der so eine Knüppelsaison jetzt dann auch komplett durchsteht. Also ich glaube schon, dass sie wieder auf die Champions-League-Ränge angreifen werden, aber im Titelkampf sehe ich die nicht. Also Stand jetzt.
Sehe ich auch nicht, wenn da jetzt nicht noch irgendwie was ganz Überraschendes passiert in dem etwas verlängerten Transferfenster auch. Aber ansonsten muss man sagen, da mit Werner, mit Schick zwei Abgänge, die da, also Schick ja auch, wenn er eingewechselt wurde, immer irgendwie für Dampf gemacht, für Furore gesorgt. Von daher war ich jetzt ein bisschen überrascht, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, dass er da nicht die frei gewordene Position in dem Sinne ausfüllen wollte oder konnte. Vielleicht ist auch eine Geldfrage, weiß ich nicht. Ja, stattdessen stürmt der gute Mann jetzt bei den Leverkusenern, die ja auch zwei ganz herbe Verluste hinzunehmen haben.
Das ist krass. Also es ist wie Jordan und Pippen in ihren besten Jahren einfach mal abgeben. Ne? Also bei Havertz war halt klar, das schwebt über allem. Wer die 100 Millionen vorbeibringt, der darf zugreifen. Und Kai Havertz hat ja nun auch scheinbar wirklich auf Biegen und Brechen darauf gedrängt, Leverkusen endlich verlassen zu dürfen. Umso überraschender fand ich es, dass sie dann auch mutwillig Kevin Volland abgegeben haben. Also wir sprechen ja wirklich, Kai Havertz mit 24 Torbeteiligungen die Nummer 1 im Kader bei Leverkusen in der vergangenen Saison. Und Kevin Volland mit 22 Torbeteiligungen auf Rang 2. Beide haben auch die meisten Torschussbeteiligungen des Teams auf sich vereinen können. Und also ja, kann man auch mal einen Umbruch auf jeden Fall mit der Streitachse durchführen. Ne? Sie haben mit Patrick Schick wirklich einen Top-Stürmer dazugeholt. Der muss jetzt aber auch befüttert werden. Und mal gucken, wie dem hierbei und wie sie alle heißen, im Mittelfeld dahinter zukünftig den befüttern können. Ne? Also kann auch sein, dass sie den Spielstil dann vielleicht auch nochmal ändern. Also Bosch hat auf jeden Fall eine Mammutaufgabe vor sich und dafür auch, klare Ansage von mir, Leverkusen kein Titelkandidat. Also sind sie eh selten in meinen Augen,
ja.
Aber das muss jetzt auch ganz schön schnell klappen, was die Abläufe angeht. Und deshalb fand ich es auch überraschend, dass Schick nicht in Leipzig bleibt, dass man die Kosten, also die Millionensumme da nicht hinpacken wollte, obwohl man ja vermeintlich auf dem Bahren saß, dank des Werner-Transfers.
Ja.
Weil der kannte ja schon die Abläufe in der Mannschaft und nun wirklich ins Risiko zu gehen, okay, wir gehen mal hier und Nagelsmann ja gesagt hat, wir suchen eigentlich auf jeder Position noch eine Verstärkung, ne? Interessant.
Ja. Auf jeden Fall interessant, ansonsten jetzt dazugekommen noch, um da vorne auch ein bisschen aufzufüllen, ist Poyanpalo aus Hamburg.
Da bin genau, ich, der war ausgeliehen, genau, und hat da auch performt, ja.
Genau, hat performt. Auch an 10 Toren und an 37 Torschüssen in der Rückrunde bei Hamburg beteiligt gewesen. Also hat auf jeden Fall da mal wieder gezeigt, was er kann. Ansonsten bin ich jetzt gespannt, wie er sich bei Leverkusen da reintegriert.
Und so Hidden Champion für die kommende Saison, Florian Wirtz. Der hat ja schon nach dem Restart aufdrippeln dürfen da. Junge, Junge, Junge. Der bringt eine Dynamik in die Partie.
Ja.
Die wird Laune machen. Vielleicht so ein Hidden Champion im Kader für die EM. Also ist jetzt schon wieder hochgegriffen, ne? Aber wenn der nur annähernd an die Leistung rankommt, das auf 34 Spieltage mal beweisen kann, why not?
Absolut. Also Löw ist ja immer für so einen Move bei der Nominierung gut, dass er da nochmal einen ganz Jungen mit reinholt, weil wir müssen ja auch an die Zukunft denken. Von daher für mich auch so ein versteckter Kandidat, wenn er die Form so ein bisschen behalten kann.
Und wo wir bei Jung und Torgefährlich sind, schiebe ich noch nach. Natürlich Moukoko ab November spielberechtigt für die Bundesliga.
Tatsächlich,
bei ja. Dortmund. Das könnte auch eine schöne Story werden, weil der ist auch deutscher Nationalspieler. Also noch nicht in der A11, ne?
Ja, ja.
Aber er könnte mitspielen. So, wir hatten das Thema Jugend. Da gehen wir doch mal zum jüngsten Kader der Bundesliga. Stand jetzt Hertha BSC. Die haben also gefühlt ein komplettes Seniorenheim verabschiedet. Ja, ja. Stehen jetzt zwar mit vollen Taschen da, aber die Hose könnte relativ schnell runterrutschen, weil es keine Achse in dieser Mannschaft gibt. Also wir hatten es ja nach dem Restart, ne? Ja. Weißt du, hast du die Zahl zur Hand, was das Thema Erfahrung angeht?
Ja, also die haben nach dem Restart im Durchschnitt 500 Ligaspiele mehr auf dem Feld gehabt im Schnitt. Und ich habe es auch jetzt mal zusammengerechnet. Also nochmal kurz die Abgänge, die hier wirklich Erfahrung auf dem Platz gebracht haben. Ibisevic, Grujic, Wolfs, Gjelbred und Kalou. So, jetzt mal deren Rolle im Kader auch zum Ende der letzten Saison jetzt mal dahingestellt. Kalou hat sie ja sowieso uns ausgeschossen. Aber insgesamt gehen hier einfach mal 817 Bundesligaspiele von Bord. Also das ist ja absoluter Wahnsinn und am überraschendsten wohl für mich hier Ibisevic, dass der nochmal jetzt das Trikot wechselt, auch wenn er blau bleibt.
Ja, auch in der Konstellation, also wenn ein Spieler, also der wird ja vielleicht auch mit Hertha dieses Gespräch geführt haben, ne? Du, ich würde hier für Ummel annähernd spielen, wir machen sehr leistungsabhängigen Vertrag, ich würde noch ein Jahr gerne Bundesliga spielen. Danach irgendwie mache ich mir einen Lachs oder gehe nochmal woanders für noch weniger Geld schön kicken. Und dass dann Hertha in Anbetracht der bisherigen Erfolge auf Transfermarkt, Punkt, nicht, sich sagt, okay, tschüss, machen wir nicht, hau rein, finde ich krass. Also im Kern finde ich die Abgänge ja okay, ja. Die waren jetzt definitiv über ihren Zenit hinaus. Bei Ibisevic, den hätte ich tatsächlich behalten, weil parallel ja auch Piontek. Also gefühlt alle Woche kam eine Meldung, dass er am liebsten schon wieder weg will. Ne? Und Hertha sich auch gar nicht so wehren würde, wenn jemand wieder die 25 Millionen überweist, ja. Die sie für ihn ausgegeben haben. Ne? Und du gehst dann in die Meisterschaftssaison mit einem Stürmer, über den es laufen muss im Zentrum. Ne? Dahinter selbst der Backup vom Backup, ne? Köpke, haben sie abgegeben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ich sehe da keinen. Also die haben noch einen aus dem Nachwuchs, hochgeholt. Den haben sie in der Rückrunde dann schon mal auf den Flügel eingesetzt.
Genau.
Weil auch da ist Hertha mehr oder weniger blank, wenn De Rosso entweder keine Leistung hat, keinen Bock hat oder auch wieder verletzt ist oder am besten alles zusammen, dann fehlen da auch schon Spieler. Dann hat sich Leipzig jetzt noch ein jüngstes Talent, Samardzic, geholt von der Hertha. Der fehlt dann auch. Und ist ja auch nicht so, dass Labbadia öffentlich schon ein bisschen beklagt, dass jetzt ganz gut wäre, wenn mal ein paar Spieler kommen würde. Und Top-Transfer, in meinen Augen, wie gesagt, den Schwolo aus Freiburg als neuen Torhüter zu holen, der wird in meinen Augen, wie gesagt, auch die neue Nummer 1. Und natürlich Lucas Toussaint, der sehr guter Mittelfeldspieler ist. Ding ist, er muss jetzt zügig vielleicht auch mal Deutsch lernen, um sich erstens ein bisschen besser zu kommunizieren auf dem Platz. Ja. Und dann auch wirklich Wortführer im wörtlichen Sinne in der Kabine zu werden, weil das Konstrukt fehlt. Und gehen die jetzt, wie gesagt, morgen Abend spielen sie gegen Braunschweig im DFB-Pokal. Wunderbares Momentum, um mal direkt auszuscheiden. Ja? Was ja auch nicht selten war. Und dann wird es halt schon wieder knifflig mit dem Saisonstart. Ich glaube, die spielen schon am dritten Spieltag gegen die Bayern oder so. Dann gegen Frankfurt am zweiten. Und erster weiß ich gar nicht, was der Auftakt ist. Aber also ein Selbstläufer, glaube ich, wird es nicht zum Saisonauftakt.
Ja, der Auftakt ist in Bremen.
Genau.
Also was ich bei Ibisevic halt, also abgesehen davon, dass er ja in der Rückrunde gezeigt hat, dass er die Qualität auch noch hat, um da mal so ein Ding einzunicken, ist einfach so ein Spieler aus dem Kader gehen zu lassen mit der Erfahrung, also der hat ja auch einen ganz anderen Blick aufs Spiel, auf die Kaderzusammenstellung, auch so ein bisschen so Teamchemie. Ja. So einen Typ da einfach mit dabei zu haben und den jetzt gehen zu lassen bei all dem, was der schon erlebt hat, ist meiner Meinung nach wirklich ein großer Fehler. Gerade auch, wenn jetzt, wie du ja schon angesprochen hast, da auch nochmal zwei, drei Jungs aus dem Nachwuchs hochkommen, die dann vielleicht auch im Team, ja, neben dem Trainer selber auch einen Ansprechpartner gehabt hätten. Aber gut, sei mal dahingestellt, weil bin gespannt, was die Herr Tana da noch machen. Ansonsten, du da zurückgekehrt nach der Leihe.
Ist wichtig.
Wichtig, ja. Ja, aber die Frage ist, ob er Bock hat.
Ich glaube schon, das wird schon hinhauen. Also Labbadia war wohl sehr offen, er meinte, ich sehe dich noch nicht in der Startelf, aber wir brauchen dich. Mhm. Du kriegst hier deine Chance. Wichtigste ist eine Lösung für Grujic finden. Also entweder kaufen sie Grujic tatsächlich, kriegen den in Liverpool losgelöst, wenn Kloppo sagt, ich sehe dich bei mir nicht im Kader. Jedenfalls nicht in der Position, dass du viel Spielanteile bekommst. Dann müssen sie den versuchen loszueisen, weil sie dann einen fertigen Spieler, der den Verein und die Mannschaft kennt, zurückbekommen.
Auch im Top-Alter.
Oder sie müssen eine bessere Lösung am Transfermarkt noch finden, die ihn ersetzt. Weil dieses Scharnier zwischen Abwehr, Mittelfeld und Angriff, das war Grujic, ne?
Ja.
Andere waren entweder zu offensiv in dem Aspekt oder zu defensiv. Und Grujic war immer das Scharnier dazwischen. Und den haben sie noch nicht. Und sollten sie da bis spätestens zum zweiten oder dritten Spieltag keine Lösung gefunden haben, gehe ich mal in die steile These, dass Labbadia sich ab dem 10. Spieltag nicht mehr um das Problem kümmern muss. Machen wir einen Deckel auf Charlottenburg rauf, genau. Und gehen in den goldenen Osten nach Köpenick. Union hat's geschafft. Max Kruse hat bei Union unterschrieben und egal, was die Klagen aus der Türkei sagen, der spielt jetzt für uns. Und die haben bis auf einen Abgang sehr viel richtig gemacht. Also sie haben viele Spieler gehen lassen, die zwar erfahren waren, aber einfach nicht mehr das Bundesliga-Niveau haben oder noch nie hatten. Die von der Gehaltsliste runter ist trotzdem noch ein großer Kader, da auch einige neue Spieler hinzukamen, neben Max Kruse. Krasseste war für mich, dass Giekewitz abgeschoben wurde. Ne? Also und auch nicht so prominent dann auch ersetzt wurde. Also ich hatte im Hinterkopf oder so den geheimen Wunsch, dass sie vielleicht Sven Ulreich aus München loseisen können. Dann sagen, guck mal hier, Berlin als Wohnort ist jetzt nicht das Schlimmste. Du kommst auch an eine konkurrenzfähige Truppe. Erst recht, wenn du hier bei uns unterschreibst. Weil dann hast du einen spielintelligenten Torhüter, der auch immer noch im besten Alter ist. Der tatsächlich noch 3-4 Jahre spielen kann.
Ja.
Und dann hast du eine Top-Lösung. Du sagst auch, okay, die Münchner leihen den vielleicht auch tatsächlich aus erstmal für ein Jahr plus Kaufoption, statt ihn gleich direkt zu verkaufen. Lösen auch die ein oder andere, ich sag mal, Problematik bei sich im Kader, was die Torhüter angeht. Und ja, und dann kam Lute, der, wie gesagt, ein Bundesliga-Torhüter ist, aber eben die meiste Zeit auch auf der Bank saß, sondern eher ein Backup immer war. Und das war auch in dem Zuge für mich so der, nicht enttäuschendste Transfer, aber der, ich sag mal, unbefriedigendste. Mhm. Weil wenn man dann gesehen hat, was halt noch geholt wird, die haben einen Griesbeck aus Heidenheim geholt, der als neuer Kampfsechser bei Union eingesetzt werden soll. Ich hoffe, dass er schnell sein Passspiel so verbessern kann, dass es für die erste Liga reicht, weil das war überschaubar bis dato. Top-Transfer mit dem Gieselmann hinten links aus Düsseldorf geholt, annähernd die gleichen Stats wie ein Lenz. Mhm. Und Stand jetzt scheint er auch die Nase vorne zu haben und drückt Lenz auf die Bank. Und es gab den Brüdertausch. Die Schlotterbecks haben wahrscheinlich sogar nur die Schlüssel getauscht. Der eine zieht jetzt in Freiburg wieder ein und der andere in Köpenick. Und Cedric Teuchert war für mich auch eine Überraschung. Ich dachte schon mit Schlimmerem, dass ein Tag später dann noch verkündet wird, dass Sebastian Andersson geht. Das ist aber bis jetzt noch nicht bewahrheitet. Ja. Von daher gehen die mit zwei guten Mittelstürmern rein. Teuchert, wie gesagt, in Hannover sich wieder berappelt, nachdem er auf Schalke gar nicht klarkam. Also auch keine Schande sein muss, da ging es einigen schon so. Und mal schauen, ob es ein Doppelsturm wird oder so. Und dann hat man noch aus Japan Keita Endo geholt, von dem ich tatsächlich keine Wunderdinger erwarte. Er ist auf einer Position, die eh schon überbesetzt ist, geholt worden. Scheint wirtschaftlich interessant gewesen zu sein, aber
ja, jedenfalls mal nicht, gucken. Also Wunderdinge jedenfalls nicht in der ersten Saison. Genau. Wie du schon sagst, vielleicht auch immer ganz, ganz guten Spieler aus dem asiatischen Raum im Kader zu haben. Ansonsten, wo wir gerade das Thema Bundesliga-Erfahrung hatten, was Hertha BSC sozusagen jetzt verloren hat. Wenn man sich da jetzt mal die Transfers anguckt bei Union mit Lute, Kruse, Gieselmann und ja auch Robin Knoche, Von Wolfsburg, da wirst du mit Sicherheit gleich auch noch ein paar Worte zu verlieren.
Mea culpa, da ich den noch nicht genannt habe, das ist eigentlich für mich der Top-Transfer gewesen. Genau,
also da kommen einfach mal 672 Bundesligaspiele. Wenn jetzt noch Griesbeck mit 184 Zweitligaspielen und auch Teuchert mit 64 Zweitligaspielen, also da kommen Spieler dazu, die jetzt nicht aus der Jugend sind, sondern die halt wirklich auch schon ein gehöriges Fund an Erfahrung im Rücken haben.
It's a man's club, hat Patrick Evra damals zur Begrüßung gesagt, zu Robin van Persie, als er von Arsenal kam.
Ja, stark.
Und der Boys Club, der ist eher in Charlottenburg gerade unterwegs.
Genau.
Und das ist eine Grundsatzentscheidung gefällt worden, wie man den Kader zusammenstellen und Fußball spielen will. Und wie gesagt, es fing letztes Jahr mit Gentner vor allem an, ne?
Ja.
Dass man auf solche Spielertypen gesetzt hat. Und Knoche, Hammer. So ein Bundesliga-erfahrenen Typen, der wird auch richtig motiviert sein, weil der Wolfsburg zeigen will, dass sie einen riesen Fehler gemacht haben, den haben gehen zu lassen. Und vor allem für die Innenverteidigung, die einfach zu viele 1-gegen-1-Situationen schlecht löste. Ich glaube, da waren sogar die schlechteste Abwehr in der Bundesliga in der vergangenen Saison mit den meisten verlorenen 1-gegen-1-Duellen. Und da muss er genau ansetzen. Und das wird freudig erwartet. Und wie gesagt, um den Deckel auf Köpenick drauf zu machen, nicht zu viel jetzt von Max Kruse erwarten. Erstens glaube ich nicht, dass der vor dem 6. Spieltag wirklich spielfit ist. Nach einem halben Jahr Pause, nachdem er auch in der Türkei nicht gespielt, nicht trainiert hat. Und der wird seine Zeit brauchen. Union, das Team insgesamt, wird brauchen, ihn auch die entsprechende Position zu schaffen, die bis dato nicht herrschte. Man hat jetzt ab und zu mal in den Testspielen so mit einer hängenden Spitze oder einem Zentraloffensiven hinter den Stürmern agiert, also auch in der Schlussphase der Saison mal probiert mit Gentner. Und das war alles noch überschaubar. Und wie gesagt, er kommt dann in der laufenden Saison rein. Und dann ist die Frage, hat bis dato Union Erfolg gehabt? Stellen sie dann extra trotzdem für Kruse das System um? Findet er eine neue Position für sich? Oder geht er als Doppelspitze mit rein? Das ist dann die einfache Lösung und lässt sich dann, weil es Kruse ist, einfach fallen und macht dann trotzdem sein Ding. Formiert aber formal als zweiter Stürmer. Das wird die große Frage, die es zu klären gilt in Köpenick. Und bin aber echt guter Dinge. Ich glaube, es wird eine geile Saison.
Ja.
Mit weniger Siegesserien, vielleicht auch weniger Führung. Da waren sie wirklich überragend letztes Jahr. Wir hatten vorhin über das Thema Heimvorteil. Da ist bei Union kriegsentscheidend gewesen dieses Jahr. Mit 12 Führungen zu Hause, die meisten Siege auch daheim gefeiert. Um so den Klassenhalt sicher gemacht. Und schauen wir mal.
Da dein Herz ja auch für Union schlägt, würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, welcher Abgang, also von den Spielern, die jetzt gegangen sind, dich am meisten schmerzt. A, emotional und zweitens auf die Performance gesehen. Und wenn du es jetzt runterbrechen müsstest, wäre es für dich der Top-Transfer hier dieses Jahr?
Die Top-Transfers sind ganz klar für mich Knoche und Kruse.
Mhm.
Jetzt bin ich mal sehr hart. Also bis auf Giekewitz so von der Qualität,
ja,
hat mich kein Abgang geschmerzt. Also sie waren halt wirklich alle drüber. Die haben ihren Restvertrag froh und fröhlich hier auslaufen lassen dürfen in Köpenick und das Abenteuer Bundesliga nochmal mitgemacht. Und ich wünsche vor allem Felix Groß ganz viel Erfolg, vor allem jetzt schon am Freitagabend gegen Hertha im DFB-Pokal. Ja. Aber der ist von seiner Einstellung her einfach kein Bundesligaspieler. Und auf allen Facetten. Der hätte viel mehr machen können und müssen, um ein höheres Niveau zu erreichen. Dann wäre der auch mindestens bei Union Stammspieler, wenn nicht bei anderen noch besseren Vereinen. Und wie gesagt, ich wünsche ihm viel Erfolg in der zweiten Liga. Ich glaube, da wird er nochmal Impulse setzen können. Und beim Rest, wie gesagt, Sebastian Polter, seit er seine Achillesfersenriss damals hatte, sah ich den nie wieder komplett fit. Der war eine Type, aber ist halt dann auch gegangen, wie er ist. Und das ist völlig okay. Und die anderen haben einfach die Wohnheit dazugeholt und haben sich nicht bewiesen. Teilweise sind halt einfach junge Spieler, die haben bei Union offensichtlich keine Chance, ja, sich zu entwickeln und breit zu machen. Und von daher konsequent. Und wie gesagt, Schlotterbeck, der hat sich hier wirklich bewährt. Da war Freiburg dann offensichtlich auch froh drüber und hat gesagt, dann gehen wir auch mit dir fest in die neue Saison und mal schauen, ob sein Bruderherz das Ding macht. Oh ja, und wie gesagt, war in dem Sinne traurig, dass Yunus Malli auch diese Chance nicht wahrgenommen hat, sich in der Bundesliga mal wieder festzuspielen. Ansonsten daher jeder Abgang zu verkraften.
Ja, also sehe ich genauso. Yunus Malli ist so ein bisschen für mich der Abgang, der so ein bisschen emotional so ein bisschen schmerzt, aber einfach nur, weil er, ja, weil ich es ihm gegönnt hätte, dass er die Leistung, die er in früheren Saisons zeigen konnte, dass er die nochmal abrufen kann. Und, das
ist ein uneingelöstes Versprechen.
Ja. Genau, und ich hatte einfach das Gefühl bei dem Transfer damals, dass Union eine gute Station ist, um da nochmal so ein bisschen aufzublühen. Und das ist natürlich echt schade, dass das nicht funktioniert hat.
Richtig. Gut, Transfermarkt abgeschlossen. Wir halten fest, in Charlottenburg ging viel Erfahrung weg, auch Qualität. Es ist im überschaubaren Maß Qualität hinzugekommen. Erfahrung fehlt noch. Und in Köpenick setzt man Volldampf auf Erfahrung. Und vor allem auch hinführend dazu, dass wir gesagt haben, wir erwarten eine erwartbare Saison oder eine sehr zielgerichtete, was die Meisterschaftsentscheidung angeht, wird es, glaube ich, leider ein Zweikampf zwischen Bayern und Dortmund. Ich hoffe, Dortmund kann lange noch im Nacken bleiben, was man halt an den Transfers auch festmachen kann, dass andere Vereine sagen, wir machen dieses Jahr Umbruch.
Ja.
Okay. Punkt dahinter, ab zum Spieltag. Die Bayern empfangen Schalke 04. Dann tipp mal.
Ich habe natürlich jetzt meinen Tipp und auch den Tipp unserer Maschine im Rücken. Also wir können hier gleich mal vom Beginn an so ein bisschen starten, was auch die Daten dazu sagen. Also mein persönlicher Tipp ist ein 3-0 und die Maschine sagt sogar ein 4-1 voraus.
Soll denn auf Schalke treffen? Ja klar, Ibisevic. ich hätte klar auch Sieg Bayern getippt. Da sie noch nicht eingespielt sind, wird es 2-0.
2-0.
Also nicht eingespielt, sondern Saisonvorbereitung haben sie, glaube ich, heute angefangen.
Ja.
Deshalb ist noch keine Wunderwerke zu erwarten. Also hoffe ich jedenfalls. Sonst wird es bitter für Schalke. Und daher 2-0. Mhm. Frankfurt gegen Aufsteiger Bielefeld. Geiles Spiel, habe ich im Bauchgefühl.
Ja, habe ich auch im Bauchgefühl. Und mein Tipp geht einher mit der von der Maschine, mit dem von der Maschine, nämlich ein 2-1 Heimsieg.
Ich tippe 2-2. Dann, Union empfängt in der alten Försterei den FC Augsburg.
Ja, 2-1 sagt die Maschine, 2-0 sag ich. Hier lupenreiner Auftakt, weiße Weste, alle sind glücklich.
Ja, warte, ein Krampfspiel, sondern leichter wird ein 1-0.
Auch gut, erfüllt die gleichen Kriterien wie mein 2-2. Ne?
Köln gegen Hoffenheim.
Köln gegen Hoffenheim sage ich 1-2, genauso wie die Maschine.
Ich sage 1-3. Werder empfängt daheim Hertha BSC.
Ah, die Maschine sagt ein 2-2 vorher, womit ich mich nicht zufrieden gebe. Und ich tippe mal einen 3 oder ich hoffe auf ein 3-0 für Werder, weil ich auch dem Flo Kofeld einen entspannten Start in die Saison wünsche und nicht, dass er da gleich wieder unter Feuer steht.
Dann hätten sie ja 50% ihrer Heimsieger aus dem Vorjahr schon drin. mein Problem ist, ich wünsche ja Bremen auch eine gute Saison. Ich sehe nicht, dass sie an ihrem Problem ernsthaft gearbeitet haben. Das Positive ist, Füllkrug ist fit.
Ja.
Und daher, ich gehe vom 1-1 aus. In Baden-Württemberg herrscht Derbyzeit. Stuttgart, Aufsteiger, empfängt den Sportclub aus Freiburg.
Geiles Spiel für den ersten Spieltag. Schade, absolut. Auch schade natürlich für alle Spiele, aber schade, dass ohne Fans stattfindet. Weil da würde mit Sicherheit der Baum brennen. Die Maschine sagt ein 2-1 Heimsieg für Stuttgart vorher. Ich bin bei einem 1-1.
Ein richtiges Dreckspiel muss es ja auch geben. Schönes 0-0. So, nächste Perle dann am Samstagabend. Dortmund empfängt die andere Borussia aus Gladbach.
Ja, Maschine sagt 3-1. Ich sage 2-2.
Mist.
Warum? Auch dein Tipp?
Ey, dann sage ich 3-2 für Dortmund.
3-2 für Dortmund, okay. Fakt ist, wir erwarten viele Tore.
Richtig. So, Leipzig empfängt daheim Mainz 05. Das war letztes Jahr ein ziemliches Bretterspiel.
4-0 sagt unsere Simulation. Ich bin bei einem 2-0.
Naja, ist noch nicht wichtig, da ich jetzt für Mainz tippe, daher gehe ich auch auf Heimsieg Leipzig 2-1.
2-1.
So, Werksclub-Party am Sonntagabend, Wolfsburg gegen Leverkusen.
Die Simulation sagt 2-1 Auswärtssieg für Leverkusen. Ich sage 1-1. Und jetzt könnte man noch einen Spaß am Ende machen und sagen, die fehlenden Fans fallen mir gar nicht auf.
Haben keinen Impuls. Mist, unentschieden hatte ich auch. Ich sag mal 1-0 Wolfsburg. Mal einen Gegenpunkt setzen. So, warum wir auch die Simulation in dieser Saison mit reinnehmen und auch das Tippspiel insgesamt ist, wir wollen gegen euch antreten. Wir werden mit Veröffentlichung dieser Folge und unseres Artikels über den Saisonausblick mit Martin Lames und der Bachelorarbeit von Florian Beetzner wollen wir eine Tippspielrunde mit euch eröffnen. Und darin sollt ihr gegen uns und die Maschine antreten. Und wir geben schon mal aus, die ersten 3 Plätze werden mit einem Preis prämiert, der knapp überhalb eines eiskalten Bieres anzusiedeln ist. Die Details verraten wir euch dann noch in den kommenden Folgen. Aber, wie gesagt, seid aufgerufen, bitte tretet gegen uns im Tippspiel mit an, punktet und blamiert uns und unsere Qualität als Experten gerne mit. Je mehr, desto lustiger. Und wir wünschen bis dahin erstmal einen coolen Saisonstart, egal für welches Team ihr seid. Außer die Bayern natürlich. Nein, auch denen einen erfolgreichen Saisonstart, denn es geht ja schließlich gegen Schalke 04. Und hören uns dann zukünftig immer am Montag nach dem Spieltag. Und bis dahin viel Spaß schon mal in der ersten Runde des DFB-Pokals und dann eben am ersten Spieltag der Bundesliga. Von meiner Seite aus auf Wiedersehen.
Ja, auch von mir nochmal. Hat Spaß gemacht, dass jetzt wieder losgeht. Ich freue mich auf die Saison und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.